Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Die Tagebücher und Notizhefte von Patricia Highsmith, insgesamt rund 8000 Seiten, lagerten im Wäscheschrank ihres Hauses in Tenja im Tessin, wo sie nach ihrem Tod gefunden wurden. Kürzlich ist eine Auswahl daraus im Diogenes Verlag erschienen. Ein Anlass für Thomas David, noch einmal in den kleinen Ort in der Nähe des Lago Maggiore zu fahren. Nachmittage in Tenja. Erinnerungen an Patricia Highsmith.
An einem Sonntag im September stand ich auf dem Friedhof in Tenja am Grab von Patricia Highsmith. Ich stand unter dem Rundbogen des Kolumbariums, um mich vor dem Regen zu schützen. Hinter der niedrigen Friedhofsmauer das Gleis der Centovali-Bahn, die Tenja mit dem kaum 20 Minuten entfernten Locarno verbindet. Spätsommerliche Baumkronen, die Dächer des am Eingang zum Maggia-Tal gelegenen Dorfes, in dem ich Patricia Highsmith im Oktober 1994, keine 4 Monate vor ihrem Tod, besucht hatte. In der Ferne die wolkenverhangenen Berge. Ich trat einen weiteren Schritt ins Kolumbarium zurück und dachte an einen Satz von Peter Handke, der sich beim Lesen von Patricia Highsmiths Büchern so verzweifelt und ohne Hoffnung diese auch sein mochten, im Schutz einer großen Schriftstellerin wähnte. An der in die Wand des Kolumbariums eingelassenen Grabplatte, hinter der die Urne mit Highsmiths Asche steht, hing eine Vase mit einem Strauß künstlicher Tulpen. Auf einem schmalen Vorsprung lagen einige von Bewunderern hinterlassene Kieselsteine.
The day is my enemy, the night my friend, for I'm always so alone till the day draws to an end.
10. Juni 1941. Wir lieben entweder, um jemanden zu beherrschen oder um selbst bestärkt zu werden. Und es gibt keine Liebe ohne eine Spur von Hass. Jeder, den wir lieben, hat irgendetwas an sich, das wir abgrundtief hassen.
I've seen my books under mysteries in a bookseller's shop, for instance, which is a stupid error.
In Buchläden standen meine Bücher in der Krimi-Ecke, was ein dämlicher Fehler ist. Wenn Leute nach einem Krimi suchen, erwarten sie etwas ganz Bestimmtes. Ich weiß, was ein Krimi ist, jeder weiß das. Aber ich schreibe keine Krimis. Suspense-Romane oder Thriller vielleicht, aber keine Krimis. »21. Juni 1941. Noch nie habe ich so sehr schreiben wollen wie jetzt. Ich habe eine solche Hölle hinter mir von Falschheit, Tränen, Spott, künstlichen Glücksgefühlen, Träumen, Begierden und Ernüchterung, von schönen Fassaden, die Hässliches verbargen, von hässlichen Fassaden, die Schönes verbargen, von Küssen und von trügerischen Umarmungen, von Rauschmitteln und Flucht. Also will ich schreiben? Muss ich schreiben? Ich kann diese Etiketten nicht ausstehen und weiß nicht, was ich über sie sagen soll. Sie dienen nur der Bequemlichkeit der Buchhändler und Verleger, damit der Buchhändler weiß, wo er die Bücher einordnen muss. Aber ich glaube, kein Schriftsteller mag sie.
Wenn man an das Erscheinungsbild von Pat in der Öffentlichkeit denkt, dann ist es eine finster dreinschauende Frau, den Kopf zwischen die Schultern geschoben, mit abweisendem, muffligen Gesicht.
Ingeborg Löscher. Die 1936 im sächsischen Freiberg geborene Künstlerin lebte bereits in Tenja, als Patricia Highsmith im Dezember 1988 aus dem etwa 10 Kilometer nördlich gelegenen Aurigeno in das Dorf zog.
Ich hatte sie zuerst einmal so gesehen, als sie aus einem Supermarkt kam, in dem ich gerade reingehen wollte. Und sofort wusste ich, das ist Patricia Highsmith. Und Gott sei Dank habe ich sie nicht angesprochen, denn eben, ich hatte diesen völlig abweisenden Eindruck von ihr. Und ich weiß nicht, wer uns dann zusammengeführt hat. Auf jeden Fall, wir wurden Freunde. Und ich würde sagen, es ist das absolute Gegenteil, wie sich Pat gegenüber Freunden verhält, als wie ihr Erscheinungsbild ist.
Ich wartete, bis es aufgehört hatte zu regnen und verließ den Friedhof, der gleich neben der kleinen katholischen Kirche liegt. Ich ging die Via Campania hinauf und bog auf Höhe des Dorfgasthofs links in die Via Cantonale ein, die in westlicher Richtung ins benachbarte Vercio führt, und weiter bis nach Camedo, kurz vor der italienischen Grenze. Auf der Karte in meinem Smartphone suchte ich nach der Straße, in der Ingeborg Löscher wohnt.
Sie hat Spaß daran, einen zum Lachen zu bringen. Sie macht Persiflagen von bekannten Personen oder sie tanzt einfach. Und sie ist eben nicht nur lustig, sondern sie ist auch so mitfühlend. Also zum Beispiel hat sie unserer Tochter Una, als sie das Englischexamen machte, bei den Schulaufgaben geholfen. Oder ganz bezaubernd war sie, als meine Katze schwanger war.
17. Juli 1947. Todesangst, die Angst des sterblichen Geists. Ich werde durchs Leben gehen und sicherlich nie mehr als ein Drittel der Zutaten für dieses spezielle Rezept zu meinem Glück finden. Alleinsein, Seelenfrieden, Erregung der Sinne, Menschen, Einsamkeit, Erfolg, Versagen, Vorteil und Vorbelastung, Maßlosigkeit und Abstinenz, Erinnerung und Tagtraum, Verklärung und Realität, erwiderte und unerwiderte Liebe, treue und treulose Liebhaber, Anhänglichkeit und Experiment, Neugier und Resignation. Das alles fließt mir viel schneller aus dem Stift, als ich es niederschreiben kann. Aber welche und wie viele dieser Dinge brauche ich im Leben?
Und dann sagte sie zu mir, Ingeborg, ich weiß ja, wie viel du zu tun hast, aber weißt du, es ist ganz wichtig, dass er mit den Katzen spielt. Also ich könnte doch zu dir jeden Tag 45 Minuten kommen und dann mit den Katzen spielen. Ich weiß ja, wie viel du zu tun hast. Also ich meine, wer kommt auf solche Ideen? Das ist ja so bezaubernd. Und so war eben Pat. Diese gefürchtete, angeblich muffelige, finstere Pet. Sie war ein so liebevoller, hingebungsvoller, herzlicher, warmer Mensch.
Ich habe vielleicht ein oder zwei Bücher gelesen gehabt vorher, hatte schon ein inneres Bild. Das innere Bild hat mir gezeigt, eine große, starke Frau, ältere Dame, so. Und das hat sich dann aber natürlich, wie ich beim ersten Anblick gekommen bin, hat sich das Bild natürlich sofort geändert.
Bruno Sager. Der ehemalige Musikagent wohnte ab Juni 1994 für ein halbes Jahr in Highsmiths Haus, um der 73-jährigen bereits schwerkranken Schriftstellerin bei der Arbeit im Haushalt zur Hand zu gehen und sie zu ihren medizinischen Behandlungen zu fahren.
Es war eine zierliche Frau, kleine Frau, eine leise Frau, Ich hatte mir auch gedacht, eine Frau, die solche Bücher schreibt, der hat ein Organ, der spricht dann deutlich und laut und so. Nein, es war fast ein Flüstern, mit dem sie mir begegnet ist.
Der Mensch muss sich entsprechend seinem eigenen getriebenen Wesen durchkämpfen.
Am Anfang haben wir uns eigentlich nur so angenähert. Ich habe gemerkt, zuerst einmal, was sie nicht will. Sie will keine zu große Nähe. Aber ich habe sofort gemerkt, dass sie natürlich froh ist für jede Handreichung, die man ihr gibt. Und am zweiten Abend habe ich dann gekocht. Es ist dann dabei geblieben. Und die gemeinsamen Nachtessen waren eigentlich auch immer sehr schön. Am Anfang schwierig, sie hat nicht viel gesprochen, hat ein paar Fragen gestellt, mich kritisch angeschaut dabei, ob ich jetzt vielleicht doch lüge bei dem, was ich erzähle, oder ob ich die Wahrheit sprechen könnte.
Ich denke, dass sie eigentlich ein scheuer Mensch war und dass sie sich öffnete, da wo sie Vertrauen bekam. Und ich meine auch, worüber ich natürlich viel nachgedacht habe und wofür ich überhaupt keine Lösung habe, sie lebte ja ganz abgeschottet eigentlich. Das heißt also, es gab eigentlich nichts, was ein Auslöser sein konnte für ihre ja wirklich finsteren, unheimlichen Geschichten. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist das möglich? Wie kommen die aus ihr heraus?
When I was quite a small kid, let's say 8 years old or 9 years old,
als ich 8 oder 9 Jahre alt war, gab es bei uns zu Hause ein Psychologiebuch, an das ich mich noch erinnere. Karl Menningers The Human Mind. Es bestand aus zahlreichen Fallstudien über Serienmörder, geistesgestörte Gewaltverbrecher und so weiter. Mich hat das als Kind sehr viel mehr interessiert als zum Beispiel Grimms Märchen oder wie sie auch heißen. Denn das hier war die Wahrheit.
Man erinnert sich nicht an viele Momente, man erinnert sich oft an einen. Und ich weiß, wie Highsmith mit einem roten Pullover und einer beigen Hose und einer strengen Frisur und das alles immer aus dem Blick eines Zehnjährigen, mit dem Blick eines Zehnjährigen. Und sie mit einem merkwürdig prüfenden Blick durch unser Haus gehen sah. Und ich dachte, was sucht sie eigentlich?
Philipp Kehl, Autor, Künstler, Verleger des Diogenes Verlags, Sohn des Verlaggründers Daniel Kehl, der Highsmiths Werk seit Ende der 60er Jahre veröffentlichte.
Mein Vater hat auf sie eingeredet und sie hat karg etwas geantwortet. Und schließlich sind wir irgendwann beim Essen gewesen und ein Steak kam. Und alle haben Frau Highsmith angeguckt, ob sie dieses Steak jetzt schneidet oder wie sie es schneidet. Aber es kam mir alles vor, wie wenn es nur darum ginge, den Fokus auf jede weitere Bewegung, auf jedes weitere Verhalten dieser großartigen Autorin zu leiten.
Murder in any form, it's so, except the murder of children, I think is more.
Mord in jeder Form ist eines der schlimmsten Verbrechen, das ich mir vorstellen kann. Mord an Kindern ist noch entsetzlicher. Die Folge sind weitere Schuldgefühle. Das interessiert mich.
Schuld oder das Fehlen von Schuldgefühlen?
Meine Mutter hat dann aus Verlegenheit gesagt, how do you like your steak? Und Patricia hat aufgeguckt, wie wenn das das Unhöflichste wäre, was sie je gefragt wurde. Und hat gesagt, thank you. I like my steak.
Wo nimmt sie diese Finsternis her? Was ist das? Also ich erinnere mich zum Beispiel, es war Sommer und ich ging sehr oft schwimmen im Fluss und dann las ich die gläserne Zelle am Fluss. Und ich war so gebannt, so gebannt, so gebannt.
15. Mai 1950. Ich bin begierig, so viele Leben zu leben, das ist es. Ich werde so viele verschiedene Personen sein, bevor ich sterbe. Und man muss allein sein, um sich so oft verändern zu können.
Und plötzlich schaue ich hoch und es ist der blaue Himmel und die Sonne. Und ich denke, bin ich denn irre? Ich leide hier und befinde mich im Gefängnis in einer gläsernen Zelle und ich bin umgeben von Schönheit und Sonne und Licht. Bin ich denn des Wahnsinns? Und dann habe ich das Buch zugeklappt und später weitergelesen.
Ingeborg Lüscher erzählte mir an diesem Nachmittag in Tenja von ihrer ersten flüchtigen Begegnung mit Patricia Highsmith und wie Highsmith einmal mit einer zum Hut gefalteten Zeitung zum Abendessen bei ihr zu Hause erschienen war. Sie erzählte von einer Patricia Highsmith, die kein Leser von Romanen wie »Der talentierte Mr. Ripley«, »Der süße Wahn« oder »Das Zittern des Fälschers« kennt. Sie beschrieb das Haus, in dem die 1921 im texanischen Fort Worth geborene Schriftstellerin seit Dezember 1989 gelebt hatte. Ich überquerte die Bahngleise und ging die Via Campania in südliche Richtung. In der Hand eine Kopie der Anfahrtsskizze, die Highsmith für Besucher gezeichnet hatte. Ich erinnerte mich nicht an den Weg zu Highsmiths Haus. Im Oktober 1994 hatte Bruno Sager mich und meine Freundin mit dem Auto von dem Hotel abgeholt, das Highsmith zur Übernachtung empfohlen hatte. Als ich schließlich vor der Einfahrt zur Casa Highsmith stand, erkannte ich das Haus kaum wieder.
Sprechen Sie Deutsch?
Ja, darf ich fragen, was Sie machen?
Ich betrachtete die inzwischen mit Holz verkleidete Fassade des nach Highsmiths eigenen Ideen errichteten Hauses, als aus dem Nachbarhaus ein Mann auf mich zutrat.
Ja, meine Frau hat alle Bücher von ihr und hat alles gelesen und auch zwei Biografien, die es gibt, ja. Ja.
Ich erzählte ihm von dem Interview, das ich vor 27 Jahren mit Highsmith geführt hatte. Ich verschwieg, dass ich ihr schon als Schüler seit Mitte der 80er Fanbriefe geschrieben und sie schließlich gefragt hatte, ob ich sie besuchen dürfe. Das Aufnahmegerät, das ich damals mitnahm, hatte ich mir über einen Bekannten vom NDR geliehen.
Ja, man sieht halt nicht viel von dem von früher und vom Geist von ihr. Kann man wahrscheinlich hier nicht viel erkennen oder spüren. Ich denke auch, das ist der Anbau auch noch mit dem Sichtbachstein, oder? Und dann die ganze Holzverkleidung und dass es auch ein Stock höher ist jetzt. In dem Sinn fehlt auch die Dachterrasse, die sie ja hatte, oder? Und ihnen ist sie freundlich begegnet.
Ich erinnere mich, wie Bruno Sager mich und meine Freundin im Oktober 1994 vom Dorfplatz abholte und im Auto darauf hinwies, ihr zur Begrüßung nicht die Hand zu reichen.
Innen war so eine Sitzgruppe. Der linke Teil von der Sitzgruppe, also die Schulterseite, war eigentlich gegenüber von der Fensterseite. Das heißt, man schaute nicht in den Garten, sondern man schaute auf den gegenüberliegenden, ja, war das jetzt ein Sessel oder sowas? Und in dem saß immer Pat und ich saß immer auf dieser Sitzgruppe. Und draußen sah man, wie gesagt, den großen Rasen und ein U-förmiges Gebiet nach dieser Fensterfront.
Ich erinnere mich an die abweisende, aus weißen Ziegeln errichtete Fassade des Hauses, das mir damals wie ein Bunker erschien.
Das sind Fantasien, die man sich macht, wenn man ihr finsteres Gesicht sich vorstellt. Und der Raum, in dem man immer saß, der war hell und hatte nichts Abweisendes.
Das Haus hat ja wirklich, das hat gelebt. Auch wenn es von außen verschlossen aussah. Auch die Möblierung, sie war nicht extravagant, aber es war alles eigentlich sehr persönlich. Dann der Blick nach außen, das war für mich so faszinierend. Da hat die Welt aufgemacht.
Ich erinnere mich, wie Saga damals meine Freundin und mich ins Haus führte. Ich erinnere mich an Patricia Highsmith, wie sie plötzlich vor mir stand.
Well, I take a chance when I write a novel because I have to write what I feel like writing. Well, I don't know, friendships or I don't know what you mean, but drama. I have nothing to say. Well, influence I would never know because I think that's unconscious. I can say the authors that I enjoy and it's still Henry James.
Ihr Gesicht war schmaler als auf den Fotos, die ich kannte.
My favorite, yes.
Sie wirkte müde und zerbrechlich, still, beinahe scheu.
I don't care to mention any names, but
als ich sie am Vorabend, kurz nach der Ankunft in Tenya, angerufen hatte, hatte Highsmith von einem bevorstehenden Krankenhausbesuch und einer Bluttransfusion erzählt.
She was dying when you met her.
Sie war am Sterben, als sie trafen. Sie zu empfangen war also besonders großzügig.
Joan Schenker, Highsmiths Biografin.
She had been dying for about 2 years. Her blood, as she said, had gone to sleep.
Sie war Ende 1994 bereits seit etwa 2 Jahren am Sterben und pflegte zu sagen, dass ihr Blut sich schlafen gelegt habe. Vermutlich konnte nur Patricia Highsmith, deren Leben vollkommen von der Metaphorik ihrer Obsessionen beherrscht wurde, an 2 rivalisierenden Krankheiten sterben. Durch die Behandlung der einen Krankheit verschlimmerte sich die andere. Highsmith starb also, wie sie gelebt hatte. In jenem chaotischen Konflikt unversöhnlicher, miteinander nie in Einklang zu bringender Zustände, aus dem ihr unvergleichliches Werk hervorgegangen ist.
Ich habe sie quasi zuerst durch ein Buch kennengelernt, durch ein Buch, das viele Leute kennen, nämlich den talentierten Mr. Ripley.
Anna von Planta. Seit dem Mitte der 80er Jahre entstandenen Roman »Elsies Lebenslust« ist sie Patricia Highsmiths Lektorin im Diogenes Verlag und Herausgeberin von Highsmiths im Oktober erschienenen Tage- und Notizbüchern.
28. Januar 1959. Mein Leben ist absolut aussichtslos. Da hilft es auch nichts, genug zu schlafen, sich an eine Zeiteinteilung zu halten, täglich eine befriedigende Menge Arbeit zu schaffen und sich abends dazu zu gratulieren. Mein Leben ist aussichtslos. Es hängt an einem seidenen Faden.
Und ich habe mich damals gefragt, ich war irgendwie 18, wie muss jemand sein, wie muss jemand leben, um so zu schreiben und über solche Sachen zu schreiben.
Highsmith saß zurückgelehnt in einem weichen, mit weißem Stoff bezogenen Sessel. Ich erinnere mich an ihren konzentrierten, beobachtenden Blick. Ein Terrakotta-Fußboden, wenige Möbel, manche davon von Highsmith selbst gezimmert. Eine Blockflöte, ein schwarzer Füllfederhalter. Über den Stufen, die in den oberen Teil des Hauses führten, das von einer ihrer zahlreichen Geliebten gemalte Porträt der 23-jährigen Highsmith. Auf der schmalen Bank vor dem Kamin, unter der Fernbedienung des Fernsehers, lag die Videokassette mit Hitchcocks Strangers on a Train, der Verfilmung ihres 1950 erschienenen ersten Romans.
In den 4 Monaten ist doch etwas passiert in der Beziehung zwischen Highsmith und mir. Sie ist doch persönlicher geworden. Und ich habe natürlich dann Gelegenheit gehabt, sämtliche Werke zu lesen. Und dann natürlich haben wir darüber gesprochen. Und was sie sehr gern gemacht hat, wir haben zusammen ihre Filme gesehen. Die Verfilmungen waren, glaube ich, sehr wichtig für sie. Und sie hat sich doch immer wieder damit befasst.
Well, I think Robert Walker did a marvelous job as Bruno, but the ending, it's like the talented Mr. Ripley, had to be a moral ending. That was a 1953 film, I believe.
Highsmith kritisierte die von ihren Romanvorlagen abweichenden Enden von Hitchcocks Der Fremde im Zug und René Clémence Ripley-Verfilmung Nur die Sonne war Zeuge. Sie erzählte, wie sie als Kind den populärwissenschaftlichen Bestseller The Human Mind des amerikanischen Psychiaters Carl Menninger entdeckt hatte. Sie empörte sich darüber, dass ihre von Dostojewski beeinflussten Romane in den Buchhandlungen als Krimis verkauft wurden. Sie sprach über ihre Arbeitsweise.
First of all, I often put down my ideas in a cahier, of which I have about 37 now. And then I have to work it out over, not intensely, but...
Sie erzählte mir von ihrem neuen Roman Small G, eine Sommeridylle, an dem sie im Herbst 1994 letzte Korrekturen vornahm.
It takes place in Zurich, and the center is, you might say, is a Bierstube, a big beer garden restaurant, really, not a Stube, but a big...
Er spielt in Zürich. Im Mittelpunkt steht eine Bierstube, ein großes Biergartenrestaurant. Einige Leute aus der Nachbarschaft kommen dorthin, um etwas zu essen oder um ein Bier zu trinken. Wir lernen dann 3 oder 4 Leute kennen und 2 oder 3 spielen eine wichtigere Rolle als die anderen. Ich hoffe, das Buch hat auch ein paar komische Momente. Ich musste die Arbeit daran oft unterbrechen.
Am Morgen, erzählte sie an diesem Nachmittag in Tenja, habe sie wieder Nasenbluten gehabt.
Ich glaube, das Schreiben fällt mir heute nicht mehr so leicht wie früher. Leider wird das Leben komplizierter, wenn man älter wird. Es ist herrlich, jung zu sein und ein einfaches Leben zu haben, ohne von allzu viel unbedingt Notwendigem gestört zu werden.
Während ich mit Herzklopfen durch das Interview stolperte, saß meine Freundin in Highsmiths Bibliothek und notierte die Titel der Bücher, zwischen denen sich auch eine Reihe vergilbter Ringbücher befand. Ein Notizbuch, auf dem das Wort Diary stand. Highsmith war nachsichtig und wohlwollend, aber ihre Antworten auf meine Fragen waren wortkarg und ausweichend. Sie hielt zurück, was ihre Notiz- und Tagebücher auf unbefangene Weise enthüllen. In den Tage- und Notizbüchern begegnet einem ein in seiner ganzen Widersprüchlichkeit und inneren Zerrissenheit sichtbarer Mensch.
Sie haben das ja gesehen, die frühen Jahre sind unglaublich dicht. Und in diesen frühen Jahren kam mir eine Person entgegen, die so kühn war. Nicht nur mutig, sondern kühn. Die versuchte, alles mitzunehmen, mehrere Leben gleichzeitig auszuprobieren und in ihren Tag zu quetschen, fast nicht geschlafen hat, 3,5 bis 4 Stunden ungefähr maximal.
3. März 1963. Die einzig notwendige Kunst ist die, zufrieden zu sein. Alles andere ist völlig überflüssig, reines Beiwerk. Das mag paradox klingen. Welcher Künstler war schon jemals zufrieden?
Und sie kommt, nachdem sie als Brotberuf Comics gemacht hat, dann geht sie nach Hause, wäscht The New York Grime und quasi diese schmutzige Welt der Comics, was ja für sie nicht ihre Kunst ist, von sich ab, zieht sich um und setzt sich dann quasi gebügelt an ihre Schreibmaschine und schreibt ihre Kurzgeschichten von Frauen, die so zum Teil so traumversponnen sind oder so europäische Frauen, unabhängige Frauen, einsame Frauen oder Frauen, die sich außerhalb der Normen versuchen.
21. November 1966. Mit Strichnin versetzter Lippenstift.
Und dann geht sie mit ihrer Daisy Chain of Interesting Women, die alle ungefähr 10 bis 15 Jahre älter sind, geht sie auf die Piste oder zu Partys, nimmt oft noch jemanden mit nach Hause für die Nacht und dann um 2 oder 3 Uhr morgens führt sie noch doppelt Buch und macht Kassensturz. Man ist quasi dabei, wie sie lebt. Das finde ich unglaublich toll. Und ich hatte dann wirklich so auch ein Gefühl von, wow, davon hat sie gesprochen, als wir das erste Mal über Elsies Lebenslust sprachen. Sie war ja auch, wie die Elsie, ein Magnet für beide Geschlechter. Überhaupt, das war das Überraschende. Wenn man Literatur studiert, kriegt man als erstes zu hören, der Autor findet im Roman oder in seinen Werken nicht statt. Aber hier ist es so, wie autobiografisch fundiert ihre Werke sind.
Im September besuchte ich kurz vor der Rückfahrt nach Locarno noch einmal den Friedhof. Ich stand an Patricia Highsmiths Grab und erinnerte mich, wie ich vor 27 Jahren das Interview nach einer knappen halben Stunde abgebrochen hatte, wie sie mir und meiner Freundin ein Bier anbot und dann in die Küche ging, um für uns Kaffee zu kochen.
Am Anfang hatte ich auch meine Probleme, gedacht, aber halte ich das auch dann noch die nächsten paar Wochen? Ein schwieriger Fall, interessant, aber schwierig. Und am Schluss habe ich eigentlich gedacht, ich habe ja eigentlich gekündigt gehabt auf Ende Oktober, gesagt, Ende Oktober muss ich gehen, hat es mir eigentlich leid getan, weil ich gesehen habe, die Frau wird wahrscheinlich bald sterben und ich wäre eigentlich gern weiter bei ihr geblieben, aber das ging natürlich dann nicht.
Als Highsmith sagte, sie müsse sich jetzt wieder an die Arbeit machen, packte ich meine Sachen zusammen.
Es war ein solcher Schock und es war für mich, ja, sie ist auf dem Weg zum Tod. Und dann aber irgendwie, wir haben nie über den Tod geredet miteinander. Also bei aller Nähe, diese Nähe haben wir nicht formuliert. Und ich wusste auch nicht, wie sie sich darauf einrichtet.
Bevor ich ging, holte Patricia Highsmith ihren Mont Blanc und bat mich, etwas in das Buch zu schreiben, das ich ihr als Geschenk mitgebracht hatte. Vielleicht war es derselbe Stift, mit dem sie die Bücher signiert hatte, die ich ihr als Schüler zusammen mit meinen Briefen geschickt hatte.
Wir sprachen ja immer Englisch, obgleich sie viel besser Deutsch sprach als ich Englisch. Und dann war sie gestorben und ich war noch so im Halbschlaf und dachte an sie und sagte zu ihr, aber auf Deutsch, Pat, hast du dir das so vorgestellt nach dem Tod? Und dann antwortet sie im Deutschen, in meiner Vorstellung, nicht unbedingt. Und das wäre eine Formulierung, die sie absolut gebraucht hätte. Auch weil sie diese Feinheit, dieses nicht unbedingt natürlich verstanden hat. Nicht unbedingt.
Nachmittage in Tenja. Erinnerungen an Patricia Highsmith. Das war eine Sendung von Thomas David. Es sprachen Christine König, Manuel Harder und Birgit Paul. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.